Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so.
Ach so. Der Podcast für mehr interkulturelles Verständnis. Impulse für das Schulleben. Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge zum Thema Lesen als Last. Darüber sprechen Heidemarie Brosche, Eylem Emir und Marion Buck-Kluger. Weniges ist für den Schulerfolg in Deutschland so wichtig wie die Fähigkeit, Texte sicher und schnell zu verstehen. Doch hier hapert es bei vielen Schülerinnen und Schülern gewaltig. Heidi, wie erleben die Lehrkräfte diese Sache mit dem Lesen?
Naja, da hört man schon so Sätze wie, die Eltern üben das Lesen mit ihren Kindern nicht vernünftig. Sind die denn zu faul, ihren Kindern vorzulesen? Die sollten einfach mal zusammen in die Bücherei gehen. Bei denen gibt es ja kein einziges Buch zu Hause. Ganz ehrlich, Klagen wie diese habe ich schon relativ oft in Schulhäusern gehört.
Aber warum werden die Lehrkräfte hier immer so ungehalten?
Natürlich nicht, weil sie böse und ungerecht sind, sondern weil sie wissen, wie wichtig das Lesen für den Schulerfolg ist.
Eylem, und wie erleben Sie das mit dem Lesen?
Da habe ich ein gutes Beispiel. In meiner Stadtteilmuttergruppe habe ich sehr für das Vorlesen geworben. Viele der Mütter waren total befremdet. Eine syrische Mutter brachte dann auf den Punkt, was eigentlich alle dachten: Wieso soll ich vorlesen? Das ist Sache der Schule.
Wie haben Sie da reagiert?
Ich habe einfach immer wieder versucht, die Mütter fürs Vorlesen zu gewinnen, indem ich die Vorteile und Wichtigkeit des Lesens erzählt habe. Allerdings mit wenig Erfolg. Vor allem die besagte Mutter blieb mehrere Wochen ablehnend. Sie sagte: Ja, mir hat auch niemand vorgelesen, kein einziges Mal wurde mir vorgelesen. Ich habe das Lesen auch in der Schule gelernt und wenn ich etwas lesen muss, lese ich es. Und so werden die Kinder auch in der Schule das Lesen lernen. Wenn sie etwas lesen müssen, dann lesen sie das. Sie lernen nicht das Lesen, wenn ich ihnen vorlese. Sie lernen es in der Schule. Und ja, Sätze wie, ich habe auch keine Zeit dafür, ich muss noch vieles machen. So fremd war die Welt des Vorlesens und so unmotiviert wirkte sie.
Sie konnten die Mutter also nicht überzeugen?
Naja, die Sache hat sich sehr interessant entwickelt. Eines Tages waren wir gemeinsam mit der Gruppe in der Bücherei. Die Mütter liehen sich Bücher aus und jede bekam von mir den Auftrag, zu Hause ein Buch vorzulesen. Beim nächsten Treffen sollten sie dann davon erzählen. Und nach ein paar Wochen meldete sich die syrische Mutter beim Stadtteilmuttertreffen zum Wort und sagte vor allen anderen Müttern: Ich möchte etwas Wichtiges sagen, für mich sehr wichtig und ich möchte es euch allen sagen. Ich habe erst vorgelesen, weil ich musste, weil es Hausaufgabe war. Dann noch einmal vorgelesen, dann nochmal und plötzlich waren meine Kinder ganz wild darauf, dass Mama vorliest. Und jetzt lese ich seit Wochen vor und es ist so schön. Unsere Bindung hat sich verbessert. Wir sind uns näher gekommen. Unsere Beziehung ist viel fester und schöner. Und da fing die Mutter zu weinen an, wirklich vor allen Müttern, und sagte: Ich bin so traurig wegen der Jahre, in denen ich nicht vorgelesen habe. Wir haben so vieles verpasst.
Wow, was sagen Sie als Lehrerin dazu, Heidi?
Zunächst mal berührt mich dieses Beispiel sehr. Ich finde, das ist wirklich, das sagt so viel aus. Mir selber war lange nicht bewusst, dass man das mit dem Lesen auch ganz anders sehen kann. Und ich habe es auch bei anderen Lehrkräften erlebt, dass sie einfach nur empört waren, wo man doch durch Studien festgestellt hat, wie wichtig das Vorlesen und das Lesen für den Erfolg im Leben ist. In unserer Kultur ist das Lesen ja so fest und positiv verankert, dass wir uns kaum vorstellen können, wie jemand ohne Bücher aufwachsen kann.
Eylem, können Sie aufgrund Ihrer Erfahrung den Lehrkräften ein bisschen helfen, besser zu verstehen, woran es da genau hapert?
Ja, das sind mehrere Punkte. Beispielsweise, viele der betreffenden Eltern lesen selbst nicht gerne und vielleicht auch nicht gut. Manche sind sogar primäre Analphabeten, haben nie eine Schule besucht und demnach schreiben und lesen nicht gelernt. Andere können auf Arabisch schreiben und lesen, aber die lateinische Schrift beherrschen sie eben nicht. Und das mit dem Lesen bedeutet für solche Eltern Stress. Wenn sie ihre Kinder dabei nicht unterstützen können, schämen sie sich und reagieren deshalb verärgert, weil die deutsche Schule sie vor ihren Kindern als inkompetent dastehen lässt. In manchen Kulturen bzw. Familien wird zwar nicht gelesen, aber erzählt. Es herrscht eine Erzählkultur, die nicht gering geschätzt werden darf. Insgesamt bedeutet das Lesen nicht viel. Es gibt halt Wichtigeres.
Aber warum sind die Eltern dann nicht stolz, wenn ihr Kind doch zum Leser oder zur Leserin wird?
Ich denke schon, dass diese Familien stolz sein werden, nach mehreren Jahren, in denen sie mitbekommen haben, wie wichtig das Lesen ist. Aber sie kommen eben aus sogenannten Kollektivkulturen und so wird es bei denen, die weit weg von herkömmlicher Bildung sind, zunächst einmal gar nicht gerne gesehen, wenn ein Kind sich mit einem Buch aus der Gemeinschaft zurückzieht. Manche Eltern bekommen geradezu Panik, wenn ihr Kind viel liest. Das Kind begibt sich ja mit dem Lesen in eine Welt, die den Eltern fremd ist und es entfernt sich dadurch von ihnen. Denn wer viel liest, denkt, fühlt und verhält sich nun mal anders. Und ein Verhalten, das von der Norm abweicht, wird vielerorts nicht gerne gesehen. Ich kenne sogar eine Frau, die heimlich unter der Bettdecke Bücher gelesen hat, weil ihre ältere Schwester ihr diese immer wieder weggenommen hatte, aus Angst, dass sie ihren Verstand verliert, weil sie zu viel liest. Am allerschlimmsten ist es, wenn Gäste da sind und ein Kind sich zurückzieht, um zu lesen. Das gilt als extrem unhöflich, ja, respektlos. Und zwar egal, ob das Kind es vor den Gästen tut oder aber sich in ein anderes Zimmer zurückzieht. Das sind andere Werte viel wichtiger. In Deutschland wäre man stolz darauf, wenn das Kind freiwillig liest, während die Erwachsenen sich austauschen. Aber in den besagten Familien gilt es geradezu als asozial.
Es muss den Eltern aber doch klar sein, dass sie ihre Kinder da unterstützen müssen, wenn das Lesen in der Schule so wichtig ist.
Wie soll es klar sein, wenn es ihnen nicht mal bewusst ist? In den Heimatländern vieler unserer Schülerinnen und Schüler herrschen ganz andere Erwartungen an Bildung, Erziehung und Schule. Sehr vieles, was hierzulande als gemeinsame Aufgabe von Elternhaus und Lehrkräften gilt, wird dort als Aufgabe der Institution Schule angesehen, ja, in die sich die Eltern nicht einzumischen haben. Zu diesen völlig anderen Erwartungen an die Institution Schule wird es übrigens im nächsten Podcast-Beitrag gehen.
Heidi, können Sie sich vorstellen, warum die syrische Mutter plötzlich umgeschwenkt ist? Was ist da passiert? Und warum passiert so etwas in der Schule sonst eher nicht?
Ja, wie wir gerade gehört haben, ist es für Familien mit einem solchen Hintergrund enorm schwierig, die Bedeutung zu verstehen, die wir hier dem Lesen beimessen. Als mir Elem von dem Beispiel berichtet hat, habe ich natürlich überlegt, warum sich da plötzlich etwas bewegt hat. Und ich glaube, da waren mehrere Dinge im Spiel. Zum einen, es wird nicht gelingen, Menschen eine neue Haltung überzustülpen. Nein, Menschen brauchen Zeit, um sich umzustellen. Und zum anderen, Menschen brauchen die Beziehung zu anderen Menschen, denen sie vertrauen, um sich umstimmen, überzeugen und motivieren zu lassen.
Kann es also nur klappen, wenn wir viele engagierte ELEMs haben?
Ja, tatsächlich glaube ich, dass es ein gewaltiges Plus ist, wenn der Anstoß zum Umdenken von jemandem aus dem eigenen Kulturkreis kommt. Und insofern fände ich es nicht nur schön, sondern dringend nötig, wenn viele Menschen sich so wie ELEM auf die Eltern einlassen würden. Aber so eine Aufgabe darf nicht immer nur auf ehrenamtlicher Basis stattfinden. Ich finde, diese sehr wichtige Arbeit müsste auch gut bezahlt werden. Ich bin überzeugt, das Geld wäre gut angelegt.
ELEM, was meinen Sie, können die Lehrkräfte selbst nichts erreichen?
Doch, ich bin davon überzeugt und habe es immer wieder festgestellt, wenn Lehrkräfte mit Eltern auf Augenhöhe kommunizieren, dann überzeugen sie sie auch. Das bedeutet, dass sie ihre Erfahrungen und Bedenken anhören und ernst nehmen und dass sie sie da abholen, wo sie sind. Es darf nicht die ganze Zeit darum gehen, was sein sollte, sondern die Grundlage kann nur das sein, was ist. Das Fordern muss durch Fördern unterstützt werden. Die Lehrkräfte verbringen zu wenig Zeit mit den Eltern. 2-mal im Jahr Elterngespräche, das reicht überhaupt nicht. Lehrer und Eltern müssen sich öfter begegnen. Ihnen muss es mehr ermöglicht werden, in die Schule zu kommen, wenn wir wollen, dass sie das deutsche Bildungssystem lernen. Sie müssen Projekte miteinander durchführen. Zum Beispiel können Vorlesestunden organisiert werden, bei denen die Mamas in ihrer Muttersprache vorlesen. Und dann kann die Lehrkraft dasselbe Buch auf Deutsch vorlesen. Es gibt ja viele zweisprachige Bücher.
Was kann das bringen?
Ja, so können die Eltern immer wieder motiviert werden und sie machen neue positive Erfahrungen damit. Sie hören immer wieder von den Lehrkräften oder es wird eben signalisiert, so ist es hier und wir können das gemeinsam packen. Das Ganze braucht natürlich Zeit, viel Zeit. Deshalb finde ich, Lehrkräfte können sich auch aktiv darum bemühen, dass es bei ihnen an der Schule das Sprach- und Elternbildungsprogramm Stadtteilmütter gibt. Diese Arbeit bringt so viel. Sie entlastet und unterstützt die Lehrkräfte im Bereich Elternzusammenarbeit. Und Näheres dazu, also zu den Stadtteilmüttern, kann man im Internet nachlesen.
Heidi, Sie bringen da ja immer das negative Lese-Selbst-Konzept ins Spiel. Können Sie uns erklären, was Sie damit genau meinen?
Da geht es um das Selbstbild, das ein Kind oder Jugendlicher in Bezug aufs Lesen hat. Bin ich ein guter Leser? Bin ich eine Superleserin? Bin ich vielleicht gar kein Leser? Und wenn dieses Leseselbstkonzept sich eben total negativ entwickelt, wirkt sich das verheerend aus. Denn irgendwann heißt es dann, und so hören wir es ja auch immer wieder, ich bin kein Leser. Ich mag nicht lesen. Ich finde, Lesen ist Mist.
Wie sieht es hier dann mit der Leseförderung aus?
Ja, die Leseförderung. Das Problem ist, dass viele der lesemotivierenden Aktionen, die wir lange Zeit mit Leseförderung gleichgesetzt haben, für schwache Leser geradezu kontraproduktiv wirken können. Dann nämlich, wenn Sie diesen Kindern nur wieder vor Augen führen, wie abgeschlagen sie sind. Nehmen wir mal die so beliebten Vorlesewettbewerbe, die ja wirklich klasse sind. Aber bei denen bleiben die schwächeren Leserinnen und Leser in kürzester Zeit chancenlos zurück. Die dürfen dann nur noch applaudieren für die anderen. Oder die beliebten Lesenächte, auch gegen die will ich nichts sagen, aber trotzdem muss man der Tatsache ins Auge sehen, dass in solchen Nächten Kinder wie die, von denen wir jetzt sprechen, ihren Mitschülern zuschauen müssen, wie deren Augen gebannt über die Seiten fliegen, während sie selbst sich mühsam von Zeile zu Zeile quälen. Und wenn man eben ehrlich ist, beschädigen solche Aktionen das Selbstkonzept leseschwacher Kinder eher weiter, als dass sie sie motivieren.
Haben Sie am Ende unseres Podcasts noch Impulse für Lehrkräfte parat?
Ja, ich komme wieder mit meinem Perspektivenwechsel. Stellen wir uns doch einfach vor, die Schule erwartet von uns in einem fremden Land, unsere Kinder in einem Bereich zu unterstützen, in dem wir selbst uns gänzlich inkompetent fühlen und den wir bis jetzt auch nicht als unsere Aufgabe oder als wichtig betrachtet haben. Ich nehme jetzt mal einfach ein Beispiel, das mir so eingefallen ist. Die meisten von uns hier sind doch gewöhnt, dass sie ihre Kleidung im Geschäft kaufen. Und jetzt stellen wir uns vor, erwartet, ja fordert man von uns ganz selbstverständlich, dem Kind dabei zu helfen, komplizierteste Kleidungsstücke zu nähen. Ich finde dieses Gefühl von, ja, das kann doch nicht wahr sein, das kann ich nicht und das will ich auch nicht, wird plötzlich spürbar. Und auch wieder die Abwehrhaltung, die sich einstellt, wenn wir dem Kind gegenüber voller Scham zugeben müssen, dass wir Forderungen der Schule schlichtweg nicht erfüllen können. Auch hier gilt wieder, eine Abwehrhaltung bei den Eltern und auch bei den Kindern ist das Gegenteil von dem, was wir erreichen müssen.
Und genau dabei wollen wir mit unserer Podcast-Reihe helfen, Positives in der Bildungsarbeit zu erreichen. Alle Themen können Sie in der Artikelserie von Magazin Schule nachlesen. Den Link finden Sie auf der Homepage und in unserer nächsten Folge geht es um das familienersetzende und familienergänzende Bildungssystem, deren Aufeinandertreffen immer wieder Konflikte verursacht. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.